würde auch sagen, dass das so ein Kernelement, also aus meiner Sicht für die Circular, also fürs Gelingen der Circular Economy ist, ja, dass man es schafft zu kollaborieren und dass man auch unterschiedliche Interessenspartner schafft, auf so einen Weg mitzunehmen.
Ihr hört Circulase Now, den Podcast der Impact-Initiative Circulase. Wir sprechen mit den Macherinnen und Vordenkerinnen über Erfolgsmodelle und Meilensteine der Circular Economy sowie über Konzepte und Strategien, die uns beim Neu- und Umdenken helfen. Now, wir haben ja nicht ewig Zeit.
Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Circulase Now. Wir werden heute in der ersten Folge mit Janine Thies sprechen. Janine Thies ist Circular Economy Manager bei BMW. Wir werden darüber sprechen, welche Rolle der CIA gespielt hat, dass Janine diese Aufgabe bei BMW in Angriff genommen hat. Wir werden aber auch natürlich darüber sprechen, welche Veränderungen in unserer Gesellschaft sich noch vollziehen müssen, bis wir zu einer nachhaltigen, zirkularen Economy überhaupt erst kommen. Welche Werte wir verändern müssen und aber auch welche Bedeutung Vorbilder, Role Models bei diesem Wertewandel spielen werden. Mein Name ist Jan Möllendorf. In meiner normalen Funktion bin ich bei Defacto. Hier bin ich aber Teil des Teams von Curace und neben Natascha bin ich einer der Hosts, der diese Podcasts umsetzen wird. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und freue mich über jedes Feedback. Hallo Janine, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo Jan, ja, das ist eine super Gelegenheit, die darf mir natürlich nicht entgehen lassen. Die erste Aufnahme.
Ja, die Initiative Circulase hat letztes Jahr schon viel bewegt. Es gab eine große Veranstaltung, auf der Startups und Corporates zusammenkamen, alle aus diesem Umfeld der Circular Economy. Und neben diesem Award, der da verliehen wird, ist eben dieser Podcast eins der Instrumente, mit dem wir versuchen, das Thema Circular Economy ein bisschen weiter hinauszutragen und da dafür zu sorgen, dass das Ökosystem ein bisschen weiter wächst, sich mehr stabilisiert und vor allem weiter wächst. Und vor allem, dass Menschen noch viel mehr verstehen, wie bedeutungsvoll das Thema ist, wie komplex das Thema ist und wie man das in den Griff kriegen kann. Wir werden heute keine komplette Aufarbeitung dieses komplexen Themas machen. Wir springen gleich in medias res. Und da ist eine Frage, die mich in der Vorbereitung schon so beschäftigt hat. Wo kommen eigentlich diese Profis her? Janine ist ein Profi. Und die Janine hat eigentlich eine ganz interessante Geschichte zu erzählen, wie sie in dieses Thema hineingerutscht ist oder wie du es schön genannt hast, Janine, in der Vorbereitung. Du hattest einen Aha-Moment. Lass uns doch mal teilhaben, was dieser Aha-Moment denn war.
Ja, genau. Also ich würde sagen, zum Stand jetzt werden diese Profis noch nicht richtig ausgebildet oder vorbereitet, sondern die wachsen mit so einer Art nachhaltigen Mindset auf und irgendwann macht es so Klick. Also ich habe ganz oft diese Gespräche in meinem Umfeld von Leuten, die im Bereich Circular Economy arbeiten, dass sie sagen, ach, es gab diesen einen Moment, wo alles so ineinander fiel und Sinn gemacht hat, genau das jetzt so zu machen. Und rückblickend hatte ich es eigentlich schon immer in mir. Und ich hatte es in der Vorbereitung schon so angedeutet, bei mir gab es einen ganz signifikanten Aha-Moment. Ich habe eigentlich mal im Bereich Produktpiraterie und Markenschutz gearbeitet, war da dafür zuständig, Felgen zu verifizieren und habe das mit einem großen Automobilhersteller gemacht und habe dadurch auch viel mit der CIA zusammengearbeitet, weil ich da damals für den US-Markt zuständig war. Und eigentlich total spannendes Thema und eigentlich war so der Hochmoment der ganzen Sache, die wir da gemacht haben, wenn wir dann tatsächlich vor dem Gebäude standen, wo die Razzia durchgeführt werden sollte. Wir haben dann gewartet, bis das Gebäude geräumt wurde und ich dann eben die Felgen verifizieren konnte. Dadurch habe ich einfach auch einen sehr guten Kontakt zu den jeweiligen CIA-Agenten gehabt. Wir haben eigentlich jeden Tag zusammengearbeitet. Und in den Mittagspausen habe ich die natürlich auch immer so mit meinem Weltverbessergehen und meinen Ansichten. Ich habe dann damals schon, das ist bestimmt auch schon fast 10 Jahre her, habe ich damals schon gesagt, wir müssen insgesamt unsere Wirtschaft transformieren. Wir werden auf eine Klimakrise zustoßen. Und damals war das noch sehr viel Öko-Gequatsche, was noch nicht so viele ernst genommen haben. Und dadurch, dass ich kontinuierlich diese Themen immer wieder angestoßen habe und wir dann auch viel Zeit hatten und in dem Fahrzeug gewartet haben, dass wir endlich reingehen durften ins Gebäude, der mich irgendwann angesehen hat, gesagt, so, Janine, warum machst denn du das Thema hier eigentlich? Ja, und irgendwie, das war noch gar nicht so der Aha-Moment. Ich habe denen dann so die ganz offizielle Unternehmensantwort gegeben, ja, dass unsere Kunden sicher sind und so. Und habe dann aber auch gemerkt, dass ich dann so rückblickend, als ich dann im Flieger wieder saß, so, kam mir diese Situation immer wieder in den Sinn. Und ich habe so gemerkt, ich fühle es gar nicht. Ja? Also das macht es kognitiv, das macht alles Sinn, was ich ihm gesagt habe, aber ich habe gar keine emotionale Verbindung dazu. Und ich weiß noch, ich hatte ihn dann damals gefragt, was passiert eigentlich mit diesen Tausenden von Felgen? Und ja, so ein bisschen Ami-mäßig meinte er so, ja, we're gonna scrap it. Und Scrapping damals hatte jetzt wenig mit dem zu tun, was man heute so in einem Kreislauf führen würde, so sich eigentlich wünscht, ne? Und so ist es erstmal entstanden, dass ich in dem Umfeld, also in diesem Rechtsumfeld, in dem ich eigentlich war, so ein Business Case gerechnet habe, was wäre denn, wenn wir diese ganzen Felgen recyceln würden? Genau, und das habe ich dann auch gleich meiner Chefin auf den Tisch gelegt und habe gesagt, schau mal, ich habe eine Idee, weil das Interessante ist, dass im Thema Nachhaltigkeit musst du ja auch immer schauen, wo kriegst du du hast ja nicht den typischen harten Profit, ne? Wo kriegst du den so her? Und dasselbe ist im Bereich Produktpiraterie auch der Fall. Und da konnten wir es dann eben, unsere Razzia-Kosten, die wir hatten, konnten wir dann gegenspielen mit den Recycling-Kosten zum Beispiel oder Erlösen, die wir dann damals hatten. Ja, und dann hat es gar nicht lange gedauert. Dann hat meine Chefin kam, das waren vielleicht 1-2 Wochen später, kam zu mir und hat gesagt, so jetzt, du sprichst hier die ganze Zeit sowieso von Nachhaltigkeit und dass das Unternehmen sich transformieren muss, du musst den Job wechseln. So, ich erstmal geschluckt und dann hat sie gesagt, und zwar mit mir, ich baue gerade so ein, damals war es noch ein geheimes Team auf, das waren 5 Leute. Und ja, wir waren so 5 Gründungsmitglieder, die sich das erste Mal so Gedanken gemacht haben, wie kriegt man, heute sagt man Circular Economy, damals war es noch so Kreislaufwirtschaft. Was finde ich immer noch so diesen Geschmack von Restmülltonne hat, wenn man das so, weil es so ein bisschen altbacken klingt, ne? Und wir haben uns da überlegt, wie kriegt man das wirtschaftlich weltweit hin, dass man bestimmte Bauteile zurückführt und dann in die einzelnen Stränge wieder überführt. Reuse, Recycling, Remanufacturing. Genau, und da war ich mit beteiligt, einfach einen Business Case zu schreiben, Strategien zu entwickeln, in den Piloten auch zu zeigen, also globalen, wie das so funktioniert. Und man muss sagen, dass ich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht dafür ausgebildet war, das zu machen, sondern es hat Sinn gemacht. Ich hatte die Fähigkeiten, also das Interesse, die Talente und die Fähigkeiten, das kam so zusammen. Und es hatte eigentlich überhaupt gar nicht klassischerweise was mit meiner Ausbildung zu tun, weil ich hatte eigentlich vorher Russisch, Englisch und BWL studiert. Ja.
Genau, das wollte ich nämlich gerade nochmal nachhaken, damit es die Leute auch verstehen, dass deine Grundausbildung jetzt nicht das war, was man grundsätzlich bei Recycling oder Circular so sehen würde, wie Maschinenbau vielleicht, Materialwirtschaft. Also da kamen dann ja auch ganz andere Fähigkeiten, waren ja dann viel bedeutender. Ne? Das ist vielleicht auch eine ganz interessante Überleitung dann dazu, dass man, als man dich angesprochen hat, ging es nicht darum, dass du der größte Profi in der Beurteilung von Rohstoffen bist, sondern dass du Menschen zusammenbringst und ihnen irgendwas aufzeigst, wo ihr hinwollt und dass sie gemeinsam die Vision teilen mit dir. Genau. Wahrscheinlich war die Fähigkeit wichtiger
als Materialwirtschaft. Ja, genau, absolut. Und ich würde auch sagen, dass das so ein Kernelement, also aus meiner Sicht fürs Gelingen der Circular Economy ist, ja, dass man es schafft zu kollaborieren und dass man auch unterschiedliche Interessenspartner schafft, auf so einen Weg mitzunehmen. Ja, also jeder hat da ja eine unterschiedliche Absprungbasis, also sei es jetzt vom Wissen her oder auch vom Mindset her. Und aus meiner Sicht jetzt auch rückblickend ist das so die eine Kernkompetenz, mit der steht und fällt einfach alles, dass man diese unterschiedlichen Partner auch nicht nur für was begeistern kann, für so eine Idee, sondern sie auch in unterschiedlichem Tempo mitnehmen kann. Und das ist schon was ich vielleicht in der Ausbildung oder im Studium schon gelernt habe, weil ich sag mal, der russische Markt tickt ja ganz anders kulturell als jetzt der US-Markt und in beiden Märkten war ich, ich habe in beiden Ländern gelebt und studiert und in beiden Ländern war ich aber auch beruflich aktiv. Das heißt, ich hatte da einfach sehr viel Wissen, wie schaffe ich es, die Leute auch für eine gemeinsame Idee auch zu begeistern, obwohl die von ganz unterschiedlichen Themenbereichen so kommen.
ich stelle mir das als eine immense Aufgabe vor in so einem Autokonzern, der über dann ja vielleicht fast 100 Jahre oder 70 Jahre gewohnt war, dass die Autos das Firmengelände verlassen. Und das war es ja dann im Prinzip. So haben die 70 Jahre ihr Geschäft gemacht. Und auf einmal kommt jemand und sagt, ich habe da eine Idee, wir müssten uns mal Gedanken machen, wie wir die Dinge auch wieder zurückholen oder verwerten. So, vielleicht hast du so ein paar plastische Erlebnisse, wie du mal erzählen kannst, wie das dann so war, als du so jemanden, der das anders gelernt hat.
Gar nicht. Kann man, also das war so, dieses Projekt hat sich auf Bauteile, die Rückführung von Ersatzteilen Zurückführung von Ersatzteilen bezogen. Und was es aber schon immer gab und was aber, ja, verschiedene Automobilhersteller einfach auch nicht besprechen, ja, weil es, ich glaube, auch nicht in ihre Kommunikationsstrategie damals gepasst hat, aber was sie immer gemacht haben, war tatsächlich sich dem Thema Recycling zu widmen. Also, ja, ich kann eigentlich sagen, das machen die seit 94 dort. Da gab es so erste Versuche, wie man demontieren kann, Fahrzeuge tatsächlich demontieren kann. Und das war nicht so, wie viele jetzt vielleicht annehmen, so gesetzesgetrieben, ja, weil da eigentlich 2006 erst ein richtiges Gesetz zu rauskam, sondern wirklich das Verantwortungsbewusstsein, was dahinter steckt, wenn man sagt, ich bringe ein Produkt in den Markt, dann muss ich auch wissen, was damit am Ende des Lebenszyklus von dem Produkt passiert. Genau, und das ist eigentlich das, was mir auch daran total gut gefällt, dass es eigentlich sehr verankert im Unternehmen ist. Das darüber sprechen ist nochmal so eine andere Sache, weil ja, bis vor kurzem würde ich auch sagen, ist der Kunde gar nicht so daran interessiert gewesen, was passiert denn am Ende des Lebenszyklus mit meinen Produkten. Dieses Bewusstsein entsteht ja jetzt erst. Aber die Verantwortung zu übernehmen, also für die eigene Produktion oder Produkte, die war schon sehr, sehr lange da. Also das heißt, da musste ich gar nicht so viel Überzeugungsarbeit leisten, jetzt auf Ersatzteil-Ebene. Was schon spannend ist, dass das noch ein erweitertes Geschäftsmodell werden sollte. Ja, das war ja vorher eher so eine Art Interesse und Selbstzweck. Ja, und daraus das dann rauszuheben und sagen, nee, auf Bauteilebene schauen wir mal, dass wir ein richtiges Geschäftsmodell entwickeln. Weil später ist daraus dann tatsächlich auch ein Joint Venture entstanden. Der Business Case hat sich bestätigt so. Und dann ist daraus eben auch ein Joint Venture mit der Albert Group entstanden.
Sehr, sehr, sehr spannend. Siehst du, wir hatten uns zwar vorher im Vorfeld unterhalten schon über die Themen, so grob, aber ganz hat die das auch nicht durchgeholt. Und insofern ist ja das ein Glücksfall für das Bestreben, so eine Circular Economy hinzukriegen, wenn ein Unternehmen da relativ schnell auch einen wirtschaftlichen Erfolg draus ziehen kann aus diesem Thema. Das ist ja eins der Grundprobleme mit dem Thema, dass der Erfolg mitunter gar nicht bei dem Unternehmen ankommt, sondern eigentlich nur ein gesellschaftlicher, globaler Erfolg sein könnte und gar nicht so sehr bei dem Unternehmen. Insofern ist es ja spannend. Also das war, hast du dann relativ bald schon zeigen können, dass es wirtschaftlich erfolgreich ist. Und damit war das wahrscheinlich ein gutes Argument, das weiterzumachen. Was gibt es denn noch so für Erfolgsfaktoren, die du benennen könntest? Also neben dem, dass man zeigt, dass es wirtschaftlich erfolgreich ist. Was gibt es denn so, ja, wie gesagt, was gibt es denn für erfolgskritische Faktoren, die man im Auge haben muss, um das umzusetzen?
Also ich glaube, bevor man irgendetwas in diese Richtung anfängt, und so hat auch damals unser Projekt angefangen, braucht es jemand, der sich der Zukunftskompetenz oder des Risikos der Zukunftskompetenz des Unternehmens, dass es versteht, dass es schwierig wird, in Zukunft noch zu bestehen, wenn wir das normale Business so weitermachen, ja, wenn du ein produzierendes Unternehmen bist. So. Und dann ist halt wirklich die Frage, ist es eigentlich eine strategische Entscheidung zu sagen, ist Nachhaltigkeit, kostet Nachhaltigkeit Geld, ja? Oder ist Nachhaltigkeit eine Investition in unsere Zukunft, die wir jetzt tätigen wollen? So, und mit Zweiterem geht halt auch, wer A sagt, muss auch B sagen, ja, geht auch eine gewisse Konsequenz und eine gewisse Konsequenz einher, indem du dann auch mutige Schritte tun musst, dass sich die Wirtschaftlichkeit zeigt. Ja? So, und ich werde auch ganz oft gefragt, naja, nach den heutigen KPIs ist das ja ein bisschen schwierig so mit der Wirtschaftlichkeit und wo hast du denn da deinen direkten Deckungsbeitrag und so weiter. Und also ganz wichtig ist, der alte Business Case ist tot. Ja, das kam damals auch nicht so gut an, als ich das so einmal laut das mal gesagt hat, da hätte man einen Stecknadel fallen lassen und man hätte es gehört. Aber man muss sich dafür öffnen, dass die heutige Zeit nicht mehr die KPIs von gestern verlangt. Ja? Und das spiegelt sich ja allein in den Regularien wider, die Unternehmen jetzt schon haben und auch zukünftig noch viel stärker haben werden. Das heißt, wir müssen uns für neue KPIs einfach öffnen. Und da müssen solche Themen wie Materialeinsparung, CO2-Einsparung, Wassereinsparung, Energieeinsparung, müssen da einfach mit auftauchen. Und zwar auf einer Ebene, die dem Deckungsbeitrag gleichwertig ist. Ja? So, und das ist aber eine strategische Entscheidung. Ja? Ja. Genau, also wenn du von erfolgskritischen Komponenten sprichst, dann ganz klar, an welchen KPIs messen wir uns?
Ja. Und getragen von einer Vision, dass man die Zukunftskompetenz des Unternehmens erhalten will, das über den Horizont einer 12 Monate oder gar Quartalsbetrachtung hinausgeht. Mhm. Klingt dann sehr stark nach Familienunternehmen, würde ich immer sagen. Als jemand, der aus einem Familienunternehmen kommt, fällt mir das dann sofort ein. Die tun sich manchmal leichter, Familienunternehmen, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, das kann man nachempfinden. Ne? Da muss einer von ganz oben sagen, ich glaube jetzt an die Vision, wir müssen das anpacken, wir müssen das ändern. Es ist leider nicht sofort mit uns zugänglich, was es jetzt eigentlich bringt, wenn man das anpackt. Wahrscheinlich gibt es ja noch ein paar andere Faktoren, neben dem, dass es von ganz oben mitgetragen ist, von einer Vision. Es gibt ja wahrscheinlich auch so, ich nenne es mal im Maschinenraum, so ein paar Dinge. Du hattest mir im Vorfeld so nett erzählt, dass du dir auch die Hände und Schuhe oder sowas schmutzig gemacht hast, weil du ganz runtergekrabbelt bist und versucht hast, Dinge selber händisch zu machen. Vielleicht ist das ja auch so ein Erfolgsfaktor, dass man nochmal zurückgeht und sich das ist nicht alles, es geht nicht alles nur am Reißbrett, sondern muss auch an die Basis gehen, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, das war auch so ein Faktor, der dieses Projekt damals so erfolgreich gemacht hat, dass wir uns eben nicht nur im Büro eingeschlossen haben und zwar wunderbar Zahlen jongliert haben und Strategien uns ausgedacht haben, sondern wir haben tatsächlich geschaut, also wir waren auch in der tatsächlichen Umsetzung involviert. Also das heißt, ich weiß halt, wie es ist, wenn man in der kalten Halle steht und so schmutzige Hände hat, dass man später Paste braucht, um sie zu reinigen und Seife nicht mehr ausreicht. Und das ist nicht nur vom Prozess her wichtig gewesen, sondern auch, wenn du was Neues in diese alten oder bestehende Strukturen, ja, wir sind ja viel in bestehende Strukturen reingegangen, kreieren möchtest, dann musst du die Menschen auch mitnehmen, die da schon sind und manche auch schon sehr lange und sehr gut in dem, was sie machen. Und umso schwerer ist es aber dann, wenn die was sehr lange schon machen, umzudenken und sich zu öffnen für was Neues. Und die haben einfach gesehen, nee, wir sind nicht nur irgendwelche Büro-Leute, die da hinkommen und denen jetzt sagen, sie müssen irgendwie alles anders machen, sondern wir haben von denen gelernt, wie ist der jetzige Prozess. Wir haben die einbezogen in unsere Fragestellung und haben gemeinsam Lösungen entwickelt. Und auch, ja, da haben wir uns eben auch hingestellt und händisch sortiert, weil manche Sachen, gerade in der Circular Economy, werden viele Sachen in der Reverse Logistik noch sehr händisch gemacht, weil es viele Technologien dafür so an sich noch gar nicht gibt. Ja? Und da, also alles, was du mit der Hand anpackst, das kostet Zeit und Zeit kostet Geld und das muss man einfach dann auch realistisch bemessen. Genau, es war so eine Win-Win-Situation, weil wir einerseits sehr schnell gelernt haben, sehr schnell verändern und anpassen konnten und weil wir sehr schnell alle Leute, die in der Reverse Logistics vorher schon beteiligt waren oder was Ähnliches gemacht hatten, wir hatten die an Bord. Ja. Und so dieses Thema Verständnis entwickeln, Haltung entwickeln für das, was da jetzt kommt und Ängste abzubauen. Ja, also das war schon auch, war ein Prozess, der hat eine Weile gedauert.
Gibt es da so ein, um es ein bisschen für die Zuhörer ein bisschen noch bildlich zu machen, so ein klassisches Ersatzteil, wo du sagst, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für eine Herausforderung ist, die letzte Radmutter rauszukriegen oder den Keilriemen, wenn es den noch gibt, auch so wieder zurück in die Company zu kriegen? Gibt es da so einen Bauteil, mit dem man das ein bisschen plastisch beschreiben kann?
Nee, aus der Perspektive kann ich jetzt auch, also auf Bauteilebene kann ich dir jetzt nicht so genau sagen, sondern was aber sehr klassisch zurückgeführt wird, weil das geht dann meistens über die Werkstätten. Deshalb dieses klassische selber ausbauen habe ich nicht gemacht, aber die Rückabwicklung des Ganzen. So, und ganz typisches Teil ist dann Turbolader, weil der ist einfach, ich sag mal, im Grundgehäuse ist der völlig in Ordnung. Das sind kleine Verschleißteile, die ausgebaut werden müssen. Und dann läuft das Ding wieder richtig gut. Also das ist zum Beispiel ein ganz tolles für Remanufacturing, ganz tolles plakatives Beispiel. Und ansonsten, wenn man sich jetzt das Gesamtfahrzeug aber mal ansieht, was ja eben auch verwertet wird, dann sind es manchmal so kleine Handgriffe, wo der Designer vielleicht vorher sich überlegt hat, wir verkleben das jetzt, diese Komponente, anstatt sie zu klicken. Ja? Und da gibt es schon immer wieder so Momente, wo wir uns auch genau anschauen und sagen, okay, also den Kleber brauchst du jetzt nicht, sondern das wäre viel leichter aus Demontagesicht, wenn das jetzt miteinander in einem Klicksystem verbunden wäre.
Da muss ich jetzt noch eine persönliche Geschichte einbauen. Mein Vater ist Maschinenbauer und Konstrukteur und hat viel für Bosch Lampen konstruiert, Scheinwerfer. Und der hat mir, als ich da so kleiner Junge war, immer erklärt, ganz wichtiger Teil seiner Aufgabe wäre, sich zu überlegen, wie die das zusammenbauen. Der hat damals nie davon gesprochen, er muss sich überlegen, wie sie es wieder auseinanderbauen. Der hätte vielleicht auch einen Kleber genommen, weil es leichter ist, zusammenzubauen und schwerer nachher auseinanderzunehmen. Insofern, kleiner Flashback für mich jetzt gerade, das sehe ich da vor mir. Also da muss man lernen, der Designer muss lernen, der Ingenieur muss da umlernen. Ein Gedanke, der mir da jetzt nochmal durch den Kopf ging, diese Rückführung ist ja nachher auch ein Industriethema irgendwann vielleicht, weil es gibt ja nicht nur die markeneigenen Werkstätten vielleicht, wo sowas entsteht. Also worauf ich ihn dann überführen will, habt ihr auch so industrieübergreifende Initiativen, wo ihr sagt, okay, Leute, wir müssen uns, nehmen wir mal die Felgen, gemeinsam die Felgen kümmern, weil die landen ja alle bei irgendjemand, wo der gerade Winterreifen draufzieht oder sowas?
Nee, ganz so ist es nicht, weil da jeder schon, also jeder Automobilhersteller hat da schon so, also je nachdem, ob es in der Garantiezeit ist und so weiter, hat da so sein Netzwerk, mit dem er arbeitet. Ja, also entweder ein internes Netzwerk, wo sie es zurückführen, oder über Kooperationspartner, wo die Autoverwertung eben über die abgedeckt ist, oder auch Bauteileverwertung. Also genau, bisher ist es so, dass das jeder Automobilhersteller so für sich.
Spannend, weil da gibt es bestimmt dann nochmal Potenzial für in die Zukunft hineingedacht, wie man sich da über die Industrie vielleicht irgendwie zusammenschließen kann. Insbesondere, wenn wir zum Beispiel auch über KPIs sprechen. Also KPIs, so Zielfaktoren, wo man hinrennen will, helfen ja auch, wenn man sich mal vergleichen kann mit anderen. Und wenn man dem einen sagen kann, schau mal, wir schaffen es aus dem Motorraum immerhin schon 90% der Teile zurückzuholen und ihr seid erst bei 80%, dann ist ja für den anderen auch Ansporn, da was voranzutreiben. Also sowas könnten ja dann auch mal Themen für so eine industrieweite Zusammenarbeit sein. Also das Thema ist riesengroß und wir hatten ja vorher schon gesagt, wir können nicht in alle Ecken reinleuchten. Das war jetzt auch nochmal einfach ein spannendes, plastisches, spannendes plastisches Beispiel, welche kleinen und großen Dinge man da bewegen kann. Jetzt nochmal eine Frage, mit der wir das vielleicht auch ein bisschen zusammenholen. Wir haben angefangen ja mit dem, dass du Quereinsteiger bist. Du hattest einen schönen Aha-Moment mit einem netten Beamten der CIA. Wir haben so ein bisschen was über das Tagesgeschäft erlebt und wissen ja, dass du nicht eine Grundausbildung hast. Jetzt ist aber die Frage, so soll es ja nicht bleiben. Es soll ja auch Leute geben, die das Thema von Grund auf vielleicht kennenlernen, dein Wissen vielleicht auch mal irgendwann übernehmen können, wissenschaftliche Themen dazu. Also lange Herleitung der Frage, hast du eigentlich einen Einblick, wie das um die Ausbildung des Nachwuchses in dem Bereich Circular Economy aussieht? Also ich als BWLer, weißt du, ob BWLer da schon extra Themen haben, weil eigentlich ändert sich ja unsere ganze BWL im Prinzip so ein bisschen, ne?
Also ich bin ja ziemlich überrascht, wie wenig das jetzt in den Universitäten auch schon ja, unterrichtet wird. Also im Sinne von, was gibt es also was ist Circular Economy, was gibt es da für Möglichkeiten in diesem Feld auch wirtschaftlich tätig zu sein, was braucht es für eine Haltung innerhalb des Unternehmens, um überhaupt so einen holistischen Ansatz auch zu fahren, ja. Da würde ich sagen, das steckt total in den Kinderschuhen. Es gibt einzelne Initiativen von verschiedenen Hochschulen, aber es ist gar nicht so tief im Lehrplan verankert, wie ich das noch bis vor kurzem gedacht habe. Ja, und es ist tatsächlich so, dass ich auch immer wieder so Seminare in Vorlesungen oder so Gastbeiträge mache, wo ich eben die Studenten da so ein bisschen ranführe, aber auch von einem, ich sag mal, sehr persönlichen Aspekt heraus. Also ich lasse sie schon auch einfach für sich erstmal aufzeigen. Das ist eigentlich so mein Thema, mein persönliches Thema im Bereich der Circular Economy oder Nachhaltigkeit. Also ich gehe da wirklich ganz klar rein, was ist deine Lebensvision? Ja, was möchtest du für eine Welt hinterlassen? Und dann schauen wir, okay, wie können wir das eigentlich matchen mit dem, was du jetzt hier gerade studierst? Ja, was ist das Potenzial dessen, wenn du die Inhalte deines Studiums mit dem zusammenbringst, was dich eigentlich persönlich antreibt? Ja, aber ich finde, das Thema Nachhaltigkeit ist irgendwie so was ganz Intimes. Ja, also es gibt so unterschiedliche Aspekte, warum Leute in dem Feld tätig sind. Und die Antwort ist aber immer eine sehr, sehr persönliche. Yes? In anderen Bereichen hast du irgendwie, ich sag mal, kognitiv gesehen, so Antworten, die, also genau, die kommen eher so aus dem Kopf. Mhm. Aber in dem Bereich triffst du nur Menschen, die haben eine Antwort, die kommt aus dem Herzen. So, und mein Anliegen ist, dass auch jetzt die nachfolgenden Generationen verstehen, wenn du aus dem Herzen agierst, dann kannst du das genauso gut matchen mit dem, was du dann da draußen in deinem Beruf machen wirst. So, und wovon ich jetzt erstmal gehört habe, ist, dass es ein Circular Economy Master geben wird, in Italien tatsächlich. Das ist an dem European Institute of Innovation for Sustainability. Und in diesem Master werde ich auch mit ein paar Gastbeiträgen werde ich auch unterstützen. Cool. Weil das totale Herzensthema ist, dass es da Nachwuchs gibt. Ja.
Wo in Italien wird es sein? Die Zuhörer werden es vielleicht gleich googeln wollen, aber vielleicht kannst du uns die Uni schon sagen.
Die heißt tatsächlich EIIS, wenn man es im Deutschen sagen würde. Genau.
Ah, okay, cool. Mhm. Du, also das fand ich jetzt mal einen sehr spannenden Einblick. Auch gerade habe ich echt drüber nachdenken müssen, ist das wirklich so eine intime Frage? Intim, ja. Insofern, sagen wir mal, du hast es ja auch vorhin auch schon mal schön beschrieben, du bist jemand, und da gibt es zum Glück schon viele von, die aus dem Inneren heraus dazu getrieben sind und wollen da was verändern. Und darum ist es dann irgendwann tatsächlich eine Frage, die kann man gar nicht richtig gut erklären. Das ist hat sehr viel mit Gefühlen zu tun. Und ohne so Leute wie euch, die da jetzt schon so viel anpacken und da auch Idealismus da reinstecken, würde es nicht funktionieren, nicht losgehen. Wir werden wahrscheinlich irgendwann auch Leute brauchen, die das ganz wieder ganz normale Karriere betrachten und die sagen, da kann ich Karriere machen und das mache ich jetzt einfach, weil das bringt mir was und dann mache ich es. Ist dann nicht so ganz so schön idealistisch, aber ist dann auch egal, weil dann tut es der ganzen Sache gut und dann bringen wir unsere Gesellschaft und das Klima, glaube ich, voran.
Dem würde ich aber, wenn ich dich da unterbrechen darf, dem würde ich total widersprechen. Ja. Und zwar, weil ich schon den Eindruck habe, dass gerade die Generation, die jetzt nach uns kommt, dass die sehr sinngetrieben sind. Ja? Also für die ist sehr wichtig, dass sie, ich sag mal, nicht dieses klassische Karöttchen haben, dem sie nachlaufen, dass das, was sie täglich machen, sie für sinnvoll, für sich erachten. Ja. Und was kann sinnvoller sein als was mit deiner persönlichen Lebensvision matcht? So, und dann kannst du es dir eigentlich ja selber auch noch aussuchen. Ja? Und ich glaube, das ist die Währung, mit der wir auch zukünftig als Unternehmen Talente zu uns kriegen können. Ja? Indem wir denen zeigen, du hast hier die Möglichkeit, in dem, was du tust, das zu matchen mit dem, was dich wirklich auch im Inneren antreibt. Es wird nicht mehr dieses typische Karrieremachen sein, weil diese Anreize, diese alten Anreizmodelle, die ziehen nicht mehr. Also ich merke das schon, also jetzt auch in meiner Generation, das wirkt nicht mehr. Ja, so dieses, und dann gehst du in die nächste Gehaltsstufe und dann kriegst du ein Auto oder was auch immer. Ja, das will einfach keiner mehr. Aber wenn ich was machen kann, was mich nicht nur erfüllt, sondern was eine Wirkung da draußen hat und einen gesellschaftlichen positiven Beitrag zeigt, ja, dann bin ich dabei. So.
Also man hätte es ja nicht besser skripten können. Was denn? Diese Veränderung, die jetzt notwendig ist, mit mir als einem, der in den 80er Jahren in seiner Wertvorstellung getrimmt wurde, was ich mal in meinem Berufsleben machen will. Ja, da waren dann so Aussagen wie Managerschule, CEO werden, da damals hießen sie noch nicht CEO, sondern Vorstandsvorsitzender werden können und solche Sachen. Und groß und reich werden. Und ehrlich gesagt, habe ich jetzt nie davon geträumt, St. Moritz ein Haus zu haben. Aber ich sag mal, das waren dann so die Ideale. Das habe ich ja jetzt so ein bisschen reingeschmissen mit Karrierewunsch groß und breit. Und du hast ein wunderbares Bild gezeichnet, wie das wir ja täglich eigentlich immer wieder so hören. Ja, es geht um Awareness und es geht um Werte und dies und jenes. Aber du hast es toll, glaube ich, aufgezeigt, welche dramatische Konsequenz es hat, wenn wir von so einer linearen Wirtschaft wegkommen, einer linearen Rohstoffverbrauch-Idee wegkommen, hin zu einer Circular-Idee kommen, dann sind Dinge nicht mehr relevant. Dann ist nicht mehr relevant, dass das Auto breit ist, das ich bekomme als Firmenfahrzeug, sondern habe ich viel für mein Umfeld, mein Klima oder für die gute Idee, also für die größeren Werte getan. Und diese Anerkennungssysteme, die waren eben früher ausgerichtet auf Position,
Leistung,
finanzielle Leistung, die wieder mehr Konsum natürlich mit sich gebracht hat. Und größeres Auto, größeres Büro, mehrere Büros, viel rumfliegen, Senator oder sowas sein. Und das sind ja Dinge, die immer mehr an Bedeutung verlieren tatsächlich. Das würde ich sagen, spüre ich in der nachfolgenden Generation auch. Und man sieht, wie unsere Generation dann noch in diese alten Wertvorstellungen reintapst. Ich würde für mich selber glauben, dass ich eigentlich auch andere Ideale habe, dass es mir viel mehr bringt, wenn ich der Gesellschaft was Gutes getan habe, wie zum Beispiel der Initiative Circulace zum Beispiel, wo ich mit viel Freude ja jetzt den Podcast mitmache und so. Aber spannend. Also hätte man skripten wollen, hätte man es so gezeichnet. Der 80er-Jahre-Typ kommt mit der Karriereidee und die, was immer dann, 2010er-Generation sagt, nee, das interessiert uns eigentlich gar nicht. Man könnte das jetzt fast schon als einen Schluss nehmen, aber ich schmeiße immer gerne bei meinem Podcast nochmal gerne so rüber. Janine, gibt es noch was, wo du sagst, Jan, ich finde, das Thema haben wir noch zu wenig beleuchtet. Wir können nicht alles beleuchten, das haben wir ja auch schon mehrfach festgestellt, aber im Zusammenhang mit Ausbildung, erfolgskritischen Faktoren, Herausforderungen in einem Konzern, gibt es noch einen Themenblock, wo du sagst, Jan, das sollte man vielleicht nochmal drauf gehen?
Ja, also was mir vorhin noch gekommen ist zu deiner Frage, wie kriegen wir das eigentlich so in die nachwachsenden Generationen, hatte ich noch das Schlagwort Role Models so im Kopf. Das ist jetzt natürlich nicht eine klassische Ausbildung, aber was ich schon immer wieder merke, ist, wie inspirierend das für andere ist, zu sehen, wie ich das lebe, also authentisch in dem bin, was ich mache und auch mich damit zeige, also auch mit den das hat nicht geklappt Themen, ja, oder daraus habe ich Folgendes gelernt, das war nicht immer eine gute Zeit, aber ich habe Folgendes für mich mitgenommen. Und ich merke schon, dass dieses Thema Nachhaltigkeit oder auch explizit Circular Economy so ein sehr weibliches Thema ist. Und damit meine ich jetzt nicht, dass sich weniger Männer damit auseinandersetzen, sondern dass die Fähigkeiten, die in diesen Themen auch gebraucht werden, so Kollaboration, Kreativität, Intuition, sozial vernetztes Denken, also wirklich sehr auch wirkungsgetriebenes Denken, dass das immer mehr in den Vordergrund kommt. Und ich merke schon, wie wichtig Role Models in diesem Bereich sind, weil das sind so Fähigkeiten, die finde ich sehr schwer greifbar. Wenn ich aber jemanden erlebe, der das ein bisschen anders macht, ja, oder der so, die so ihren Weg, gendern ist jetzt gerade in dieser Situation ein bisschen schwierig, die so ihren Weg geht, der total unkonventionell ist, aber stimmig, weil total in line mit dem, was der Person wichtig ist, dann traue ich mich irgendwie auch mehr Sachen auszuprobieren, weil darüber entwickelt sich was Neues, über was ausprobieren. Und ich würde auch sagen, dadurch, dass die Circular Economy noch so in den Kinderschuhen steckt, ist genau das so wichtig, dass Leute Ideen haben, sich von anderen inspirieren lassen und dann ihren Weg darin finden und sich auch mutig trauen, den zu gehen, ja. Und ich finde, Role Models hilft immer, wenn man sagen kann, aber der, da nehme ich mir das raus und bei dem, das hat mir gut gefallen. Ja, ich mache immer Supermarktprinzip so. Und dann kommt irgendwie bei mir entsteht was ganz Neues, wo ich mich gut mitfühle und mich traue, den nächsten Schritt zu gehen. Das wäre
ein Thema. Das ist ein sehr interessanter, guter Punkt. Weil zum Beispiel, auch das ist vielleicht eine Veränderung, aber das ist eine intime Frage. Ich selber über mich fragt, ob ich Vorbilder habe. So würde ich jetzt Role Model ein bisschen übersetzen. Dann habe ich eine recht allergische Reaktion und sage, nein. Nicht, weil ich jetzt so über Ego bin und denke, dass ich der Beste und sowieso bin, sondern bei mir schwingt immer das, der Gedanke an Autokraten dann mit oder solchen Modellen, wo man sagt, und der ist es und da dem folgt man, so wollen wir sein. Und das bin ich also überhaupt nicht, will ich. Also das. Aber letztlich hast du ganz schöne Sätze dazu gesagt, also dass man zum Beispiel sieht, es funktioniert. Es ist eine Möglichkeit, so zu leben und man kann glücklich in Balance ein erfülltes Berufsleben haben, indem man sich mit einem Thema beschäftigt, das eine andere Wirkung hat als morgen steigt der Cash auf dem Bankkonto.
Ja, oder ja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also man kann mit dem Thema ja auch Karriere machen, ja. Und genau das meine ich, mir ist so wichtig zu zeigen, dass es nicht mehr wie früher dieses Entweder-Oder gibt, sondern das Und. Und man kann dieses Und nur dann leben, wenn man weiß, was sind meine Werte und meine Vorgehensweisen, um diesen Werten treu zu bleiben. Und ja, vielleicht komme ich auch deshalb so auf dieses Rollenvorbilder, weil ich als Frau in einem Bereich, wo sehr viele Männer sind, also wirklich sehr männerdominierendes Umfeld, muss mich schon immer wieder fragen, was ist meine Rolle, was ist mein Platz, wie fühlt sich das für mich auch gut an? Und gerade auch in der Zeit, wo ich dann Mama geworden bin, hat man ja auch so einen gewissen, ich sag mal, gesellschaftlicher Stempel, der mitschwingt, um es mal diplomatisch auszudrücken, ja. So, und ja. Ich merke, wie wichtig es für mich ist, auch nicht nur Frauen Vorbilder oder sondern auch Müttern Vorbilder zu haben, weil ich einfach auch so eine Und-Frau bin. Ja? Ich möchte meinen Kindern was mitgeben und denen zeigen, dass ich eine liebevolle, präsente Mama auch bin. Ich bin da, ja. Und ich möchte Wirkung haben. Ich möchte meinen Beitrag leisten für eine gesellschaftliche Veränderung auch. Und der soll signifikant sein. Das ist kein Oder. Und dasselbe haben wir in der Wirtschaft oft auch, dass dann das immer so ein entweder du machst was, was dein Purpose findet, wo du dein Purpose hast, ja, oder du machst was, worauf du Karriere machst und Geld verdienst. Ne? Aber es ist jetzt eine Zeit, wo beides geht und wo klar, es erfordert eine sehr starke persönliche Entwicklungsbereitschaft auch, ja. Aber beides geht. Das ist jetzt ein ganz schönes Momentum, finde ich, da draußen. Und es muss unbedingt genutzt werden. Ja.
Ganz großartig, mit welcher Überzeugung und wie authentisch du davon erzählen kannst, dass man eine Und-Frau sein kann, die Familienberuf, die erfolgreiche Positionierung und Nachhaltigkeit zusammenbringt. Und das finde ich unglaublich toll. Und ich würde mir wünschen, dass so ein paar Zuhörer draußen das erkennen, dass das ein Role Model ist, dem sie folgen können und die das auch durch den Kontrast zu dem 80er-Jahre-Mann genau erkennen, was da für Chancen drin sind. Und würde mich freuen, wenn wir solche Gespräche noch weiter fortführen. Vielleicht machen wir noch mal eine Fortsetzung. Bis heute, fürs Erste soll es erstmal gewesen sein. Die Leute wollen ja noch andere tolle, spannende Podcasts von Courage anhören. Ich glaube, wir haben ein bisschen dazu beigetragen, dass das Thema hinausgetragen wird und sagen erstmal Tschüss und dir erstmal vielen, vielen Dank.
Danke, tschüss, hat total viel Spaß gemacht.
Das war Circle is Now. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder auf YouTube.